Hallo und willkommen bei Kardiologik. Ich bin Dana.
Ich bin Dominik.
Auch in der heutigen Episode können wir das Thema Myokardinfarkt noch nicht loslassen. Genau genommen geht es heute um die duale Plättchenhemmung, nach dem Infarkt, aber auch nach elektiver Revaskularisation. Wir wollen dabei die aktuellen Empfehlungen für die duale Plättchenhemmung darstellen und auch die Studien, die zu diesen aktuellen Empfehlungen geführt haben.
Aber keine Angst, wir wollen euch mit den Studien nicht langweilen, aber gerade für die Facharztprüfung ist es wichtig, die wichtigsten Zulassungsstudien der einzelnen Medikamente zu kennen.
Genau, und dann legen wir gleich wieder los. Die Empfehlungen haben sich in der letzten Zeit so verändert, dass man die Entscheidung, welche duale Plättchenaggregationshemmung man wählt und wie lang, stärker nach individuellen Gesichtspunkten abschätzen soll, also nach individuellen Blutungs- und Ischämierisiko. Faktoren, die dabei einfließen, sind zum Beispiel das Patientenalter und das Geschlecht, stattgehabte blutungs- oder ischämische Ereignisse in der Vergangenheit, ob ein chronisches oder ein akutes Koronarsyndrom vorliegt, welche Komorbiditäten bestehen, Vorhofflimmern, zum Beispiel Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz, Diabetes etc., ob gleichzeitig die Notwendigkeit für eine orale Antikoagulation oder für andere Medikamente besteht, die zum Beispiel Interaktionen erzeugen könnten und auch welche Therapie überhaupt geplant ist, also konservative oder invasive Therapie, PCI oder Bypass-OP. Zunächst mal ein unvermeidbarer kurzer Exkurs in die pharmakologischen Grundlagen. Duale Plättchenhemmung bedeutet Aspirin plus ein Adenosin-Diphosphat-Rezeptor-Inhibitor, auch genannt P2Y12-Rezeptor-Inhibitor. Davon gibt es 4 Stück: Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor und Cangrelor. Cangrelor ist das einzige von den 4, was IV gegeben wird, alle anderen 3 gibt man oral und auf die gehen wir jetzt im Weiteren auch ein. Um kurz die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Medikamente darzustellen. Clopidogrel und Prasugrel binden irreversibel, Ticagrelor bindet reversibel. Clopidogrel und Prasugrel sind außerdem Prodrugs und werden über Cytochrom P450-Isoenzyme verstoffwechselt, Clopidogrel in 2 Schritten, Prasugrel in 1 Schritt. Ticagrelor ist Cytochrom P450 unabhängig und wirkt nach intestinaler Aufnahme sofort. Ticagrelor und Prasugrel haben hingegen gemeinsam, dass sie schnell wirken, also Ticagrelor nach 1/2 bis 2 Stunden, Prasugrel nach 1/2 bis 4 Stunden, Clopidogrel allerdings erst nach 2 bis 6 Stunden. Jetzt zu den Dosierungen. Von Prasugrel gibt man als Standarddosis 10 Milligramm täglich, bei Dosisreduktion 5 Milligramm täglich, die Loading-Dose sind 60 Milligramm. Ticagrelor gibt man als einziges zweimal täglich 90 Milligramm, Loading-Dose 180. Clopidogrel 75 Milligramm pro Tag, die Loading-Dose sind 300 bis 600 Milligramm. Und der Vollständigkeit halber noch Aspirin. Hier gibt man als Loading-Dose, wann immer möglich, oral 150 bis 300 Milligramm. Und nur wenn oral nicht möglich ist, gibt man es als Loading-Dose IV mit 75 bis 250 Milligramm. Die Standardtherapie ist 75 bis 100 Milligramm täglich. Also auch wenn man 100 Milligramm meistens so sieht, 75 Milligramm würden genauso ausreichen. Jetzt ist es so, dass nachdem man früher, also vor mehreren Jahren, ja eigentlich noch immer Aspirin in Kombination mit Clopidogrel als Standard gegeben hat, Prasugrel und Ticagrelor Clopidogrel in den Empfehlungen überholt haben und jetzt eher bevorzugt werden sollen. Grundsätzlich sollte Aspirin mit Prasugrel in Kombination wann immer möglich gegeben werden, weil Prasugrel das kompetenteste der 3 Medikamente ist. Wenn Prasugrel nicht möglich ist, zum Beispiel bei der absoluten Kontraindikation von einem stattgehabten Schlaganfall oder bei einer relativen Kontraindikation, nämlich Alter über 75 Jahre oder Körpergewicht unter 60 Kilogramm, da kann man dann eine Dosisreduktion erwägen oder halt auf Ticagrelor umstellen. Ticagrelor kann auch anders als Prasugrel auch nach nicht-invasiver Therapie gegeben werden. Clopidogrel sollte nur genommen werden, wenn die anderen beiden Medikamente nicht möglich sind oder nicht vertragen werden. Clopidogrel ist nämlich von den 3 das am wenigsten potente und variiert in seiner Wirksamkeit auch recht stark. Die Studien, die dazu geführt haben, wie sich diese Empfehlungen inzwischen entwickelt haben, sind folgende. Zuerst war es die Studie CURE 2001, das war sozusagen die Zulassungsstudie von Clopidogrel in Ergänzung zum Aspirin als duale Plättchenhemmung. Dann kam 2007 Triton Timi 38, das gezeigt hat, dass Prasugrel gegenüber Clopidogrel zu bevorzugen ist. 2009 folgte die Studie PLATO, die gezeigt hat, dass Ticagrelor Clopidogrel überlegen ist. Und 2019, also erst vor 1,5 Jahren, kam ESA REACT 5, was Ticagrelor und Prasugrel miteinander verglichen hat und gezeigt hat, dass unter Ticagrelor mehr Todesfälle, mehr Herzinfarkte und Schlaganfälle auftraten und Ticagrelor von den Patienten auch häufiger selbstständig abgesetzt wurde. Und seitdem ist eben Prasugrel gegenüber Ticagrelor bevorzugt. Bevor wir jetzt auf die Frage eingehen, wie die duale Plättchenhemmung nach dem Infarkt zu gestalten ist, kurz noch zu der Frage, ob man einen ADP-Rezeptor-Antagonisten auch schon vor einer Koronarangiografie geben sollte, also in der Situation, wo man einen Myokardinfarkt diagnostiziert hat oder hoch im Verdacht hat. Nein, sollte man nicht. Es gibt keine Daten, die beweisen, dass es einen Nutzen hat, wenn man ADP-Rezeptor-Antagonisten schon vor der PCI gibt. Eine andere Situation ist es natürlich, wenn man eine PCI gar nicht erst plant, zum Beispiel bei sehr alten Patienten oder wenn vor einer PCI noch eine sehr dringliche OP geplant ist. Aber wenn eine PCI auch nur halbwegs zeitnah durchgeführt werden kann, sollte man vorher, anders als Aspirin, das soll man natürlich geben, aber soll man keinen ADP-Rezeptor-Antagonisten zusätzlich geben. Grundsätzlich soll man jetzt eben, was die Gestaltung der dualen Plättchenaggregationshemmung angeht, wie gesagt stärker nach Blutungs- und Ischämierisiken an Faktoren abwägen. Faktoren, die beispielsweise ein hohes Blutungsrisiko anzeigen, sind ein niedriger HB-Wert, eine Thrombopenie von unter 100.000, spontane Blutungen, die im letzten halben Jahr aufgetreten sind und zu einer Hospitalisation oder Transfusion geführt haben, eine Leberzirrhose mit portaler Hypertension, ein bekanntes aktives Malignomleiden oder bekannte intrazerebrale arteriovenöse Malformationen. Und eben natürlich auch OPs, die nicht verschoben werden können oder OPs oder Traumata in den letzten 30 Tagen. Es gibt auch sogenannte Minor-Kriterien, also zum Beispiel eine Dauereinnahme von NSAR oder Steroiden oder Alter über 75 Jahre, gerade eben sehr alte und gebrechliche Menschen.
Wenn man ehrlich ist, sind es ja eine Menge an Major- und Minor-Kriterien, auf die man achten muss. Deswegen hat sich im klinischen Alltag mal wieder ein Score-System bewährt und das ist der Precise Dapt Score. Das ist ein Score, in dem folgende Parameter eingehen. Einmal der HB-Wert, dann die Leukozytenzahl, das Patientenalter, die Kreatinin-Clearance und die Anamnese bezüglich früherer Blutungen. Es empfiehlt sich eigentlich, wenn man wieder eine App runterlädt, wie es so häufig bei den Scores ist, und die ganzen einzelnen Parameter für seinen Patienten eingibt, und dann erhält man am Ende eine Zahl. Und die Zahl, die ihr euch merken müsst, ist 25. Hat ein Patient über 25 Punkte, so hat er eben ein hohes Blutungsrisiko. Kleiner Hintergrund noch, der Score zeigt uns das Risiko für Blutungen ein Jahr Post-PCI bei dualer Plättchenhemmung.
Gut, jetzt wirklich zu der Frage, wie man eine duale Plättchenhemmung dann gestalten kann. Der Grundsatz ist, bei Patienten ohne Vorhofflimmern oder andere Indikationen für eine Dauereinnahme von einer oralen Antikoagulation, dass Aspirin plus ein ADP-Rezeptor-Inhibitor für 12 Monate eingenommen wird, ungeachtet der Standart. Anschließend wird ASS als Dauertherapie weiter eingenommen. Es gibt jetzt inzwischen aber eben einige Szenarien, in denen man die Einnahmedauer verkürzen oder verlängern kann oder die Einnahme modifizieren oder deeskalieren kann. Eine Verkürzung ist möglich und sinnvoll bei Patienten, die ein hohes Blutungsrisiko haben, also bei denen eben, wie Dominik gerade gesagt hat, der Precise Dapt Score über 25 liegt oder es eben gerade stattgehabte Blutungsereignisse gab oder eine dringende OP ansteht. Bei denen nimmt man dann natürlich Clopidogrel als eben am wenigsten potentes Medikament und kann dann die Einnahmedauer von der dualen Plättchenhemmung mit ASS und Clopidogrel auf 1 oder 3 Monate verkürzen und anschließend nur noch eines von beiden weiternehmen. Man kann auch eine Deeskalation machen, wenn Ticagrelor oder Prasugrel schlecht vertragen werden oder darunter Probleme auftreten, und dann kann man auf das eben weniger kompetente Clopidogrel umstellen. Das kann man entweder anhand von Funktionstestung der Plättchenaggregationshemmung machen oder mit einer Zytochrom 2C19 Genotyptestung, falls verfügbar. Man kann es aber auch einfach aufgrund klinischer Einschätzung entscheiden. Wie genau so ein Switch vonstatten zu gehen hat, dafür gibt es auch ein Manual. Da wird zum Beispiel dargelegt, wie viel Zeit sein sollte, wenn man das eine Medikament abgesetzt hat, bevor man das nächste Medikament anfängt. Auf diese Fragen gehen wir jetzt hier nicht ein. Wir verlinken einfach das Manual auch auf der Website, falls man da mal reingucken möchte. So viel nun zur Möglichkeit von einer Deeskalation oder von einer Verkürzung, wenn eben ein eher hohes Blutungsrisiko besteht. Es geht aber im Moment der Trend ohnehin dahin, dass man die Einnahmedauer von einer dualen Plättchenhemmung auch verkürzen kann, wenn zwar kein hohes Blutungsrisiko besteht, aber nur ein niedriges oder moderates Ischämie-Risiko. Die wahrscheinlich wichtigste Studie, die in dem Zusammenhang genannt werden muss, ist die Twilight-Studie, die auch vor erst anderthalb Jahren im November 2019 erschien und die gezeigt hat, dass es sicher ist, wenn man ASS und Ticagrelor für nur 3 Monate einnimmt. Daher sollte man sich durchaus innerhalb dieser ersten 12 Monate duale Plättchenhemmung fragen, ob die schon früher beendet werden kann, wenn das Ischämie-Risiko als niedrig angenommen werden kann. So viel jetzt zu den Möglichkeiten der Verkürzung. Jetzt kommen wir zu den Möglichkeiten, die duale Plättchenhemmung zu verlängern. Wann sollte man das machen? Das sollte man dann machen, wenn man ein hohes Ischämie-Risiko sieht. Ein hohes Ischämie-Risiko ist zum Beispiel gegeben, wenn eine komplexe KHK vorliegt oder eine Mehrgefäß-KHK, die Kombination aus einer KHK und einer PAVK, aus technischer Seite, wenn mindestens 3 Stents implantiert wurden oder mindestens 3 Läsionen behandelt wurden, die Stentlänge insgesamt kumulativ mehr als 60 mm beträgt, es in der Vorgeschichte schon komplexe Revaskularisierungen gab, zum Beispiel Hauptstammstenosen interveniert wurden oder Bifurkationen, die mit mindestens 2 Stents versorgt werden mussten. Wenn es zu Stentthrombosen kam, trotz Einnahme von einer Blutverdünnung und auch aus nicht-koronarer Sicht sozusagen gibt es Zeichen für ein hohes Ischämie-Risiko, zum Beispiel ein Diabetes mit Therapiebedarf, wie immer die Niereninsuffizienz, schon mehrfache Myokardinfarkte in der Eigenanamnese und auch ein junges Alter, also Alter unter 45 Jahre oder auch neu aufgetretene Läsionen, die innerhalb von 2 Jahren entstanden sind und zum Beispiel auch schwere inflammatorische oder immunologische Begleiterkrankungen wie HIV, Lupus oder schwere Arthritiden. Wenn nun also ein hohes Ischämie-Risiko gegeben ist, sollte man erwägen, die duale Plättchenaggregationshemmung auf über 12 Monate zu verlängern. Entweder am üblichsten ist es mit Ticagrelor, das fußt auf der Pegasus-TIMI-54-Studie von 2015. Da nimmt man dann Ticagrelor in Dosisreduktion mit 2x60 mg täglich zum Aspirin. Oder man nimmt anstelle von einem ADP-Rezeptor-Inhibitor Rivaroxaban. Das ist mit der COMPASS-Studie von 2017 begründet. Hier wird dann 2x täglich 2,5 mg genommen. Genauso wäre es auch möglich, die duale Plättchenhemmung mit Prasugrel oder Clopidogrel fortzuführen, und zwar mit Bezug auf die Studie DualDAPT von 2014. Aber üblicher ist es eben mit Ticagrelor oder Rivaroxaban. So viel jetzt zur dualen Plättchenhemmung nach dem Infarkt. Dominik erzählt jetzt noch was zur dualen Plättchenhemmung nach elektiver Revaskularisation.
In der Leitlinie zum chronischen Koronarsyndrom wird unterschieden. Es wird einmal gesagt, die antithrombotische Therapie bei Patienten einfach mit chronischem Koronarsyndrom. Und einmal die anderen sind die antithrombotische Therapie nach PCI bei chronischem Koronarsyndrom. Zur ersten Gruppe, da ist es eine Klasse 1 Empfehlung bei vorangegangenem Myokardinfarkt in der Anamnese 75 bis 100 mg ASS täglich zu geben. Und auch eine Klasse 1 Empfehlung ist, als Alternative zur ASS beispielsweise bei einer Unverträglichkeit Clopidogrel zu geben. Auch in der Leitlinie ist schon erwähnt mit einer 2a Empfehlung, dass eine zweite antithrombotische Substanz hinzugefügt werden kann, zusätzlich zum ASS, eben in Abhängigkeit zum Ischämie-Risiko und nur, wenn kein hohes Blutungsrisiko besteht. Also hier so als Empfehlung für den Alltag auch wieder den Precise Depth Score anzuwenden und eben das Blutungsrisiko abzuwägen über oder unter 25 Punkten. Die Gruppe, die man recht häufig eben auch hat, sind elektive Koronarangiografien mit PCI und Stentimplantation. Hier wird empfohlen, Klasse 1 nach Implantation von einem Stent, auch hier 75 bis 100 mg ASS. Und auch Klasse 1 Empfehlung ist zusätzlich zur ASS Clopidogrel, und zwar für 6 Monate. Wichtig ist, dass es unabhängig ist von der Art des Stents. Bei hohem Blutungsrisiko kann die Einnahme auf 1 bis 3 Monate verkürzt werden. Aber jetzt für den Alltag, was wichtig ist, N-STEMI, STEMI ist es eher ASS plus Prasugrel oder Ticagrelor und bei den elektiven ist es ASS und Clopidogrel. Es wird aber auch mal eingegangen, wie es ist bei den elektiven Prozeduren mit Ticagrelor und Prasugrel. Hier ist es nur eine 2B-Empfehlung, eins der beiden zu nehmen. Und auch da ist wieder ein Bezug aufs Ischämie-Risiko. In der Leitlinie wird da geschrieben, komplexes Hauptstamm-Stenting oder Stenting mehrere Gefäße. Letztendlich finde ich es am besten, man nimmt sich da wieder die Enzymi-Leitlinie und schaut da die Ischämie-Risiken nach, die die Dana eben erzählt hat. Was auch interessant ist, das wird explizit auch erwähnt, ist, dass Patienten, die eine ASS-Monotherapie oder eine duale Plättchenhemmung haben oder auch NOAC, worum es zwar jetzt heute nicht geht, und die ein hohes Risiko für eine gastrointestinale Blutung haben, dass die zusätzlichen Protonenpumpeninhibitor einnehmen.
Gut, jetzt haben wir ja die Empfehlungen für eine elektive Revaskularisation und auch für nach dem Infarkt dargestellt. Wohlgemerkt, wenn wir sagen Infarkt, beziehen wir uns wieder auf die ESC-Leitlinie von September 2020, die wir jetzt in dem Zusammenhang ja schon öfters zitiert haben. Aber die gilt ja eben nur für den N-STEMI und nicht für den STEMI. In der letzten Leitlinie für den STEMI von 2017 sind diese Empfehlungen noch nicht alle so klar abgebildet. Wir könnten uns aber vorstellen, dass das wahrscheinlich in absehbarer Zeit folgt und auch entsprechend Berücksichtigung findet. Dennoch kann man ja auch jetzt schon beim STEMI sich einfach auf die entsprechenden Studien beziehen und damit die Entscheidungen belegen. Was wir jetzt heute außen vor gelassen haben, ist die Frage, wenn noch eine Notwendigkeit für eine orale Antikoagulation dazukommt, wie man dann duale Plättchenhemmung und orale Antikoagulation zusammen umsetzt. Und die Frage besprechen wir in der nächsten Episode. Außerdem laden wir eine Übersicht mit den Studien, die wir jetzt hier heute erwähnt haben, auf der Website hoch und verlinken auch alle Studien, dass ihr euch die auch nochmal angucken könnt, wenn ihr doch euch nochmal für Details interessiert.
Wichtig wäre, oder wenn ihr euch jetzt den Podcast, die Episode von heute zu Herzen nehmt und mal bei euch in der Klinik, wenn ihr in der Kardiologie arbeitet, hinterfragt, ob ihr wirklich die duale Plättchenhemmung so durchführt, wie es in den Leitlinien empfohlen wird, ob wirklich immer aufs individuelle Ischämie-Risiko und Blutungsrisiko geachtet wird. Da wird man nämlich sehen, dass das im Alltag relativ selten gemacht wird und vielleicht könnt ihr das mit dem Wissen ja jetzt ändern.
Gut, wir hoffen, es hat euch heute wieder gefallen. Meldet euch gerne bei Kritik, Feedback oder Fragen. Bis zum nächsten Mal.
Und nicht vergessen, folgt uns auf Facebook, Instagram und bleibt uns gewogen.